Über Liquidität und wie man die richtig steuert, kann man ja eigentlich immer sprechen. Und das tue ich in dieser Folge auch mit Niklas Storz, Gründer des Liquiditätsmanagement-Tools Tightly. Viel Spaß beim Zuhören.
Willkommen bei Davicon CFO Insights, der Podcast rund um die Frage, wie ich mein Unternehmen finanziell erfolgreich steuern kann. Mit Themen rund um Finance und Controlling, Unternehmensentwicklung, Entscheidungsfindung, Performance-Steigerung und vieles, vieles mehr. Von und mit Daniel Winkler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Davicon CFO Insights und ich habe heute ein Evergreen, über den wir sprechen werden, nämlich Liquiditätsmanagement, denn ich weiß von vielen Unternehmen, die im Moment wirklich am Kämpfen sind und wir haben ja schon mal eine Folge 65 dazu gemacht. Ich nenne jetzt nicht den Namen und auch nicht das Produkt, weil ich habe heute Niklas Storz hier von Tightly, das ist praktisch ein Wettbewerber und wir versuchen uns mal von der Seite Tightly dem Thema Liquiditätsmanagement zu widmen. Ja, Niklas, heute mein Gast. Erzähl uns mal, wer bist du, was machst du und ja, was ist dein Ziel mit Tightly?
Ja, erstmal hallo Daniel, freut mich sehr, heute sozusagen bei dir im Podcast sein zu dürfen. Ich erzähle mal ein bisschen was zu mir. Bin 54, ich bin der Gründer von Tightly. Bin, man wird es wahrscheinlich so nennen, eher ein Late-Stage-Founder in meinem Leben, weil ich erst vor 6 Jahren auf die wilde Idee gekommen bin, aus meinem damaligen Beruf rauszugehen und ein Startup zu gründen. Was habe ich vorher gemacht? Ich war knapp 25 Jahre Unternehmensberater, 5 Jahre bei AT Kearney, knapp 20 Jahre bei der Boston Consulting Group. Ich habe mich ausschließlich im Bankenbereich getummelt, habe 2 Bereiche geleitet als Senior Partner bei BCG. Das eine hieß Tech and Operations in Banking. Da durfte ich um die Welt fliegen und versuchen, den Bankern das Thema Digitalisierung schmackhaft zu machen und Veränderungen von Operating-Modellen. Das klappt mal besser, mal schlechter, ist ein sehr komplexes Unterfangen. Und das zweite Thema, was ich geleitet habe, das war auch immer für mich so ein Steckenpferd, das hieß Transaction Banking Payments. Da ging es um Zahlungsverkehr für Unternehmen und für Privatpersonen. Warum habe ich nach den knapp 25 Jahren beschlossen, rauszugehen? Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich stehe immer an der Seitenlinie, versuche möglichst schlaue Ratschläge zu geben, aber eigentlich habe ich ja nie selber gespielt. Ja, du malst tausende von Folien und präsentierst die, fliegst um die Welt, aber am Ende sind ja immer andere, die dann Dinge umsetzen. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, es nutzt sich ein bisschen ab, muss ich sagen. Das Meilenkonto war auch so gefüllt, da passt jetzt ehrlicherweise nicht mehr richtig viel drauf. Aber ich wollte gerne mal wissen, was bedeutet es eigentlich, wenn ich da auf dem Spielfeld bin und mit all seinen Vor- und Nachteilen Dinge umsetze. Und dann bin ich zu meiner Frau gegangen. Also so war das wirklich. Ich habe gesagt, Schatz, du, ich habe jetzt beschlossen zu kündigen. Ich werde jetzt Fintech-Gründer. Sie hat ein bisschen überrascht geguckt, als ich mit ihr da um die Ecke kam. Wir sind noch verheiratet. Wir reden noch miteinander. Ist alles gut gegangen. Ja, gut, genau. Und seitdem mache ich Tightly und wir sind eben, wie du auch eingangs gesagt hast, eine Cashflow-Management-Lösung, klassisches cloud-basiertes SaaS-Tool. Also Unternehmen können in Echtzeit bei uns ihre Liquidität anschauen, steuern, planen, in die Zukunft gucken, Szenarien vergleichen. Ich vermute mal, die ominöse Sendung 65 war mit dem Jürgen Fee von Commitly. Schöne Grüße, sehr netter Kollege. Wir tauschen uns intensiv aus, weil ich bin eigentlich ein großer Freund von Wettbewerb. Der Markt ist so groß und ich finde, da kann man immer gut voneinander lernen, sich austauschen, einen guten Draht zum Jürgen. Wir reden miteinander. Insofern das alles gut und alles völlig entspannt. Und das mache ich seit 6 Jahren. Eins kann ich jetzt schon sagen, ich bin sehr demütig geworden, denn man ist ja immer so, ich bin, glaube ich, echt ein total geerdeter Mensch. Ich habe mich Zeit meines Lebens, bin zwar ehrgeizig, aber nehme mich jetzt auch nicht überernst und kann auch über mich lachen, über meine Fehler. Aber natürlich kommt man so raus und denkt sich so als Seniorpartner BCG, ich kriege hier schon jedes Problem geknackt und jetzt werde ich mal den jungen Leuten ja zeigen, wie man wirklich SaaS-Tool baut. Dann habe ich sehr schnell gemerkt, ich stehe am Ende der Schlange. Ich war totaler Rookie. Ich lerne immer noch jeden Tag, aber es macht unglaublich viel Spaß, aber es ist echt schon ein knackiges Ding, muss ich sagen. Aber wir werden ja wahrscheinlich auch ein bisschen gleich über Tightly reden, ist super. Ja? Und mir macht es wahnsinnig viel Spaß, ist emotional eine total tolle Erfahrung und ich bin sehr dankbar, dass ich damals den Mut hatte, diesen Schritt zu gehen, auch wenn mein Leben jetzt ein bisschen anders ist, als es zu Consulting-Zeiten gewesen ist.
Ja, aber wahrscheinlich nicht schlechter und von daher...
Nein, du, ich bin, also erstmal reise ich weniger, das ist auch schon mal gut. Ich glaube, manchmal greife ich zu Hause in irgendwelche Prozesse ein, da ist dann meine Frau ein bisschen genervt und sagt, was machst du da? Nein, Spaß beiseite. Also es ist schön, zu Hause zu sein. Ja, ich kann am Familienleben anders teilnehmen, als ich es vorher konnte. Ich bringe die Kinder morgens zur Schule. Das sind Dinge, die mir persönlich auch echt wichtig sind. Es macht mir Freude. Insofern bin großer Bahnfahrer geworden. Ja, fliege relativ wenig mittlerweile. Also früher waren es so 10-mal die Woche. Heute ist es eher, ich würde sagen, 4-mal im Jahr. Aber es ist schön. Es hat total tolle Aspekte und es ist ein anderes Leben. Es ist ein schönes Leben.
Ja, ich sehe, wir haben da viele Gemeinsamkeiten. Ich habe noch kurz überlegt, ob auf meinem Konto noch was drauf passt oder nicht, aber ich glaube, das Problem habe ich nicht. Du hast gerade die Folge 65, ja, das war mit Jürgen. Von daher wäre das der Appell, hört euch einfach beide Folgen an, weil ich glaube, dieses Thema, wer dort Probleme mit dem Cash hat, und das hat letztendlich die Mehrheit, muss man wirklich so sagen, auch aus meiner täglichen Erfahrung. Wir kommen immer erstmal auch an dem Thema Cash und Cashflow bei. Selbst wenn ich Gewinne mache, findet sich doch in der Bilanz noch die ein oder andere Überraschung, wo wir dann doch einen Cash-Effekt haben, sei es Lagerbestand etc. Werden wir gleich drüber sprechen. Ich fang mal einfach an, ganz offen zu fragen, wie viel Cash sollte man deiner Meinung denn eigentlich vorhalten als Unternehmen?
Ich glaube, ehrlicherweise, da gibt es keine grundsätzliche Größe. Ich glaube, wichtig ist eins, dass man immer genug Puffer hat, wenn unvorhergesehene Dinge dann irgendwie passieren. Ja, also ich tue mich jetzt schwer zu sagen, 3 Monate, 6 Monate, 9 Monate. Ja. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auf seinen Cashbestand guckt und dass man zwei Dinge dann tut. Das eine ist, wenn ich eine Zahl sehe an meinem Konto, also das ist ja total interessant, wenn ich mit den Unternehmern rede, und ich habe jetzt sicherlich mit über 1000 Unternehmen mittlerweile gesprochen, intensiv interviewt, da ist dann irgendwann auch die Idee für Tidely dann entstanden. Und dann habe ich natürlich auch in den letzten 5 Jahren viele, viele Gespräche geführt, weil es mir wichtig ist, auch mit den Kunden direkt zu sprechen, um zu verstehen, was so in deren Probleme sind. Dann ist immer die erste Aussage, wie steuerst du dein Geschäft? Dann heißt es über meinen Cash. Ja? So, okay, über meinen Kontostand. Und wenn man auf den Kontostand guckt, da, ich glaube, muss man zwei Dinge berücksichtigen. Das eine ist, die Zahl, die ich dort sehe, ist ja nicht der sogenannte Free Cashflow, also der freie Cashflow, über den ich frei verfügen kann. Denn was man immer wissen muss, da werden ja irgendwann Rechnungen abgezogen werden, die dann irgendwo rumschlummern, die man hoffentlich gut im Blick hat. Dann kommt dann irgendwie Sozialabgaben und da kommt Steuerzahlung, die man leisten muss. Also da kommt eine Menge an Dingen, die sozusagen jemand gedanklich drum abziehen muss. Und dann bleibt sozusagen ein Betrag übrig und das ist der Free Cashflow. So, und dann muss man, glaube ich, da nochmal sich anschauen, was passiert eigentlich, wenn unvorhergesehene Dinge passieren. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich bin ein Kunde, ich bin eine Medienagentur, ich habe 3 Mandanten und ich habe fest eingeplant, dass ich diese Mandanten bediene, es laufende Projekte, und dann zahlt ein Kunde plötzlich verspätet oder verschiebt sein Projekt. Und auf einmal erlebe ich etwas, dass ein sicher geglaubter Cash-In, also eine Einzahlung, sich dann verspätet. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist, dass man diese Dinge im Blick hat und sagt, was passiert denn dann sozusagen in einer solchen Situation und wie lange bin ich noch tragfähig? Und ich glaube, am Ende des Tages, wie lange reizt wird, das ist immer wahnsinnig schwierig zu sagen. Ich würde immer, und das tue ich ja selber auch, analysieren, was passiert denn in einem Worst-Case-Szenario, was bricht mir auf der Einzahlungsseite weg und wie lange halte ich dann irgendwie noch durch oder wie lange habe ich noch einen gewissen Sicherheitspuffer? Ich glaube, das ist ein bisschen die Betrachtung, die man tun sollte, und da muss man, glaube ich, sich in jede einzelne Branche wahrscheinlich reinfuchsen und anschauen, wie läuft denn die so, ja, und was sind die Spezifika. Insofern ist es, glaube ich, keine feste Zahl zu nennen, aber ich glaube, alleine wenn man diesen Blick hat, A, was ist mein Free Cashflow von der Zahl, die ich dort sehe, und dann, wenn ich das habe, sozusagen, wenn jetzt das eine oder andere Unvorhergesehene kommt, wie viel Puffer habe ich dann auf dem Konto und habe ich noch Puffer, das ist, glaube ich, einfach wichtig.
Ja, vielleicht versuche ich das mal zu beantworten, so aus meiner CFO-Brille, weil ich habe neulich mit einem Unternehmer gesprochen, der hat gesagt, du kannst nicht zu viel Cash haben. Mhm. So, das war mal die eine Sichtweise, wo ich sage, na gut, aber Cash muss auch irgendwo arbeiten. Wenn ich in einem Unternehmen zu viel Cash habe, dann versuche ich das ja auch erstmal irgendwie rauszuziehen in meine private Holding oder in meinen privaten Bereich, weil wenn was schief läuft, kann ich immer noch ein Gesellschafterdarlehen geben. Mhm. So, womit ich mich wohlfühle, sind 2 bis 3 Monate ohne Kreditlinie. Die Kreditlinie ist für mich das, was du gerade genannt hast, als wenn unvorhergesehene Dinge. Jetzt bin ich sehr konservativ erzogen worden in dem Sinne, wenn du kein Geld hast, darfst du kein Geld ausgeben. Deswegen hatte ich persönlich auch noch nie in meinem Leben einen Dispo. Mhm. War manchmal knapp als Student, aber trotzdem, das ist so ein Grundsatz, der bei mir drin ist, was ich den Unternehmen dann auch weitergebe. Und du hast vollkommen recht, es ist natürlich abhängig vom Geschäftsmodell. Jetzt switchen ja alle zum SaaS-Modell, aber der Software-Lizenzen verkauft hat, der hatte dann im Januar, hat er dann immer seine Rechnung geschrieben und hatte Geld fürs ganze Jahr. Ja, und wehe dem, der dann bis August schon alles ausgegeben hatte und dann die letzten 4 Monate noch irgendwie überbrücken musste aus vollen Konten. Also was du eben genannt hast, ist das eigentlich Free Cashflow, was da rumliegt, oder ist es nur Cash?
Genau, aber du hast ja einen ganz wichtigen Punkt gerade gesagt. Du hast ja den Satz eingeleitet, womit fühle ich mich wohl? Und da kommt eine ganz wichtige persönliche, psychologische Komponente mit hinein. Es gibt halt Leute, die sagen, ich bin völlig entspannt, welchen Monat Cash noch habe. Das kriegt schon irgendwie gelöst. Es gibt Leute, die werden bei 12 Monaten nervös. Ja. Und das ist ja total interessant, wenn ich so unsere ersten Jahre mir anschaue. Da war es natürlich auch immer so, wenn du ein Startup bist, ist ja Liquidität Mangelware. Mhm. Ja? Mir hat mal irgendjemand gesagt, Niklas, nach der Funding-Runde ist vor der Funding-Runde. Und dann habe ich habe das nie so ganz verstanden, was die da eigentlich mir erzählen wollen. Aber genauso war das. Ja, wir haben Funding gemacht. Ich habe mich selber, die Anfang der Reise habe ich selber finanziert und habe dann angefangen, Business Angel an Bord zu nehmen über mein persönliches Netzwerk, und irgendwann kam auch der TX Venture als VC und Bayern-Kapital hinzu. Aber es war immer so, Runde gemacht, Laufzeit erweitert, dann, keine Ahnung, 18 Monate oder wie lang auch immer, und dann konnte man sich eigentlich direkt wieder losmachen, um Funding zu machen. Ich bin jetzt jemand, bei mir entsteht nicht sehr viel Stress, wenn ich weiß, ich habe nur noch 3, 4, 5 Monate Runway, weil ich weiß, dass ich das, glaube ich, gut in den Griff kriege. Aber es ist eine sehr emotionale Sache, und wichtig ist, Leute, dass man sich persönlich wohlfühlt, ja, dabei. Und deshalb sagte ich am Ende, wenn du hingesagt, ich ziehe vom Cash Verbindlichkeiten, die dann kommen, ziehe ich halt ab, und da habe ich mein Free Cashflow, und dann weiß ich, wie viel davon kann ich investieren und wie viel lasse ich als Puffer drauf. Das ist eine sehr individuelle Sache, ja. Die Zahl, die du genannt hast, 3 Monate, ist auch etwas, das, ich habe ja vorhin auch gesagt, ich glaube, 3 bis 6 Monate ist so ein bisschen das ist so mein Nordstern, mein persönlicher, wo ich sage, ab da würde ich sagen, muss ich mich schon intensiv damit beschäftigen.
So, jetzt hast du eben gesagt, du hast schon mit über 1000 Unternehmern gesprochen, und mein Eindruck ist, zumindest wenn die bei mir landen, oftmals, dass es dann schon ein bisschen spät ist und dieser Free Cashflow ein bisschen vernachlässigt wurde, wobei ich ja klassisch eigentlich gar keine Restrukturierung mache, aber natürlich mit der Finance-Brille auf die Zahlen gucken kann, und dann ist das Erste, was ich immer sage, wir müssen diesen Cashflow analysieren und in den Griff kriegen. Dabei helfen mir Tightly, dabei helfen mir Commitly, dabei helfen mir andere Liquiditätstools, da bin ich offen und ehrlich. Was ist dein Eindruck, warum wird das so oft vernachlässigt? Oder ist das nur so ein Gefühl, was ich habe, weil die immer bei mir landen, dieser Free Cashflow?
Nee, das ist in der Tat so, dass es so ist. Also spanne ich ein bisschen den Bogen zu, wie die Reise begonnen hat bei mir. Ja, also ich stand ja eben, nachdem meine Frau eröffnet hat, ich würde kündigen, stand ich da Anfang 2020. Ich hatte meinen BCG-Laptop abgegeben, alles abgegeben, und dann stand ich da sozusagen wild entschlossen, mit dem Planwagen gegen Westen zu fahren und die Welt zu erobern. Mhm. Für mich war natürlich klar, ich bin von Haus aus Banker, also wird irgendwas mit Fintech sein, und ich wollte eigentlich immer den KMU-Sektor bedienen. Warum? Weil ich Zeit meines Lebens natürlich als Bankenberater festgestellt hatte, wenn es ein Kundensegment gibt, was eigentlich stiefmütterlich behandelt wird, dann sind es die KMUler. Und mir war noch damals gar nicht so richtig bewusst, wie groß dieses Segment ist. Ich wusste nur, das ist groß. Ja? Und dann habe ich mir überlegt, ich spreche mal. Das ist immer gut, wenn man mit dem Kunden redet und die mal fragt. Ja? Und dann habe ich dann, das war sehr lustig, ich habe dann 80 KMUler zusammengetrommelt über mein Netzwerk. Dann habe ich dann wochenlang mir so einen Fragebogen überlegt, ja, total consulting-mäßig durchstrukturiert. Ich habe mal so 60 Fragen total ineinander geschachtelt. Ich glaube, der war ganz gut. Ich habe im ersten Interview festgestellt, ich war nach einer Stunde bei Frage 2. Also funktionierte gar nicht. Also habe ich den ganzen Fragebogen weggeworfen. Ich habe dann nur eine Frage gestellt: Was hält euch eigentlich nachts wach? Was ist das, wo du wirklich schlecht schlafen kannst? Dann haben alle 80 mir gesagt, das Thema Liquiditätsmanagement, ganz schwieriges Ding. Und ich war total, muss ich sagen, echt überrascht, weil ich hatte, als Berater hatte ich ja die Lehman Brothers Krise mitbekommen, wo auch echt dunkle Wolken am Himmel waren und jeder rief halt über den Korridor, Cash is King, Cash is King. Und dann habe ich festgestellt, du bist 10 Jahre weiter und es gibt faktisch nichts, womit das irgendwie gesteuert werden kann. Ja, und da habe ich gefragt, wie macht ihr das? Und dann gab es genau 3 Antworten. Der eine sagte, ich habe es noch nie gemacht, ich gucke auf den Kontostand, das reicht mir. Dann gab es die sagten, naja, mein Steuerberater schickt mir halt eine BWA, die verstehe ich zwar nicht, die hefte ich ab, ist auch gar nicht meine Unternehmenssprache, aber der wird mich schon darauf hinweisen.
Ja, kritisch.
Also, sehr fahrlässig, weil es ist nicht, also im, eigentlich im Job viele Steuerberater das zu tun, ja, kann man auch lange darüber diskutieren. Und dann gab es ja die Dritten, die gesagt, ja, ich baue da so ein Excel, ja, so. Und dann ist mir klar geworden, okay, krass, ja, es macht halt keiner. Und dann habe ich eine Sache, und warum nicht? Ich glaube, weil es nicht ganz unkompliziert ist, ja. Also du musst ja schon viele Dinge, viele Aspekte im Blick haben, um zu verstehen, der Kontostand ist nicht mein Cash, Free Cash, was ich verfügbar habe. Und das ist eine Leistung, die sozusagen viele vielleicht scheuen und die auch nicht ganz unkomplex ist. Und ich habe ja, wieder, ich habe mit über 1000 Unternehmern gesprochen und das sind ja Unternehmer, ich meine, was für beeindruckende Persönlichkeiten habe ich da.
Total, ja.
Ja, krass, die waren super gute Leute. Du hast gemerkt, mit jeder Phase ihres Körpers brennen die für ihr Unternehmen und für das Geschäft. Und dann fängst du an, über Finanzen zu reden und dann geht so der emotionale Spannungsbogen oder die geht total runter. Das ist wie runterfahren. Ja? Und weil die, glaube ich, Respekt vor dem Thema haben. Und dann ist mir klar geworden, wo standen wir denn 2020? Wir standen 2020 am Beginn der Corona-Krise. Wir wussten, es ist wirtschaftlich, strukturell in Deutschland vielleicht nicht alles zum Besten. Ja. Es war klar, dass die nächsten Jahre schwierig werden. Klammer auf, ich glaube, das wird eindrucksvoll leider gerade ziemlich bestätigt. Also wird das Thema Cashflow wird immer zentraler werden. Und wie du vorhin richtigerweise gesagt hast, ich habe mit Handwerksunternehmen gesprochen und gesagt, naja, im Prinzip seid ihr nächste Woche insolvent. Und dann guckt er dich an und sagt, das kann ja gar nicht sein. Ich habe meine 20 Jungs alle auf der Baustelle. Die haben gesagt, ja, du bist super profitabel. Das Problem ist nur, entweder du hast die Rechnung noch nicht gestellt oder dein Kunde zahlt die Rechnung nicht. Und wenn du dann kein Geld auf dem Konto hast und dann werden die Sozialabgaben abgebucht und du hast das Geld nicht, dann wird es echt ziemlich blöd in Deutschland, juristisch gesehen. Und ich glaube, die Leute haben sich ein Stück weit gescheut, weil es vielleicht eine Zeit lang gar nicht relevant war. Wir sind gewachsen, es war alles irgendwie genügend Cash war da, keiner hat das Problem gespürt, gefühlt. Und in einer rasenden Geschwindigkeit erleben wir natürlich jetzt, wie so ein kompletter Markt sich dreht. Lieferketten brechen zusammen, verzögern sie da. Das Zahlungsverhalten wird ja auch krass. Also ich meine, du musst dir überlegen, die großen Unternehmen sozusagen verzögern ja Zahlungen und das ist wie so ein Dominoeffekt und es landet am Ende irgendwo bei den KMUs. Ja. Und wenn man sich klar wird, dass 99,9% der deutschen Unternehmen unter 500 Mitarbeitern sind, dann weißt du, unsere Wirtschaft wird getragen durch die KMUs und die haben alle kein Tool. Mit Ausnahme von, als ich gestartet bin, gab es halt Commitly. Ja, mit dem Jürgen Fee und es gab halt Agicamp aus Frankreich. Ja. Aber auch die, muss man sagen, zusammen haben vielleicht wir drei Unternehmen vielleicht 15.000 Kunden und 30 Millionen in Europa. Und das zeigt so ein bisschen, wie was für eine Wüste das ist im Sinne von keiner nutzt ein Tool, sondern die machen halt Excel. Und kleine Anekdote. Ich war ja irgendwie von meiner Rolle BCG ziemlich gewohnt, dieses Cashflow-Management zu machen, weil ich dieses Segment geleitet habe. Und da kannte ich natürlich diese ganzen professionellen Systeme, Treasury-Management-Systeme, Kyriba, wie sie alle heißen. Und dann habe ich mal angefangen, bin ich immer höher gegangen in der Interviews, in der Größe der Unternehmen. Und da habe ich so einen MedTech-Konzern interviewt, der hat, glaube ich, 1 Milliarde Euro Umsatz gemacht. Ja? In 20 Ländern Europa. Und dann hat der Gruppen-CFO zu mir gesagt, Herr Storz, wissen Sie, wenn ich wissen will, wie es in Spanien ist, da rufe ich halt meinen Finance Director in Madrid an. Der braucht 3 Tage, weil der guckt sich seine 20 Bankkonten an, kopiert alle CSV-Files in ein Excel, kategorisiert das manuell und macht irgendwelche Verformelungen und dann kommt er zurück 3 Tage später und sagt halt, ja, die Antwort ist irgendwie 17,5 vor 3 Tagen. Und dann stelle ich eine Frage, der kann ich nicht beantworten. Also selbst Großunternehmen fummeln mit echt komplexen Excel-Spreadsheets rum und das ist natürlich echt, echt schwierig und fahrlässig in der heutigen Situation. Ja. Und so ist halt Tidely entstanden. Ich glaube, das ist der Grund, warum das historisch gewachsen. Da war kein Druck da und auf einmal in einer rasenden Geschwindigkeit wird das Thema ganz oben auf die Agenda gepackt. Ja. Und da versuchen wir natürlich jetzt mit Tidely oder der Jürgen halt mit Commitly natürlich eine Hilfestellung zu geben.
Ja, vielleicht kurz aus meiner Sicht, wie funktioniert das? Ihr bindet eure Banken an, dann zieht ihr da die Ist-Werte rein und ihr macht dann einen Forecast. Da können wir gleich drüber reden, wie lang der sein sollte, aber zumindest kennt ihr ja eure Gehaltszahlungen. Ihr könnt über die offenen Postenlisten zumindest mal die bekannten Zahlungen eingeben und dann braucht ihr sowas wie eine Planung und das ist dann der Part, den wir auch übernehmen, weil dann gehst du richtig ins Geschäftsmodell rein und es ist was anderes, wenn du jetzt, ich sag mal, ein Baukonzern bist und 5 Jahres Infrastrukturprojekte machst oder ob du ein Dienstleister bist wie ich, der vielleicht monatlich abrechnet und dann auch kurze Zahlungsziele hat. Und da sind ja jede Menge Stellschrauben. Wenn wir dann da anfangen, wir stellen jetzt Tidely hin, wir stellen Commitly hin, Edgycap, was auch immer und dann höre ich ganz oft, oft, ich habe ja keine Glaskugel, wo soll ich die Zukunft kennen? Mhm. Da ist die Frage, was würdest du sagen? Also bestimmte Dinge kenne ich ja schon, weil ich habe die Rechnung gestellt.
Ja.
Wie weit sollte man in die Zukunft gucken?
Also ich finde 6 bis 12 Monate gut. Mhm. Wissend natürlich, je länger man geht, umso unsicher wird, also höher wird die Varianz, ja, das ist ja klar. Ja, also die ersten 3 Monate kannst du ziemlich genau forecasten. Dann 6 wahrscheinlich auch ganz gut. Dann 6 bis 12, dann wird es irgendwann im Prinzip, wird es halt unsicherer. Da musst du mit höheren Volatilitäten rechnen. Also sprich, dein Plan weicht dann später, sag mal, von deinem Ist dann auch wirklich ab. Mhm. Ja, das ist mal grundsätzlich gesagt. Dann hast du aber natürlich auch sehr große Unterschiede von den Geschäftsmodellen. Ja, ich glaube, das haben wir schon 1-2 Mal angerissen. Also nimm mal ein Subscription-Modell. Du bist ein SaaS-Tool, du hast Subscription-Revenues oder du bist ein E-Commercer. Da kannst du brutal genau planen. Ja, also wir sehen das bei uns. Also bei uns kann der Kunde reinkommen, wie du richtig gesagt hast, du verbindest Bankkonten und dann ERP-Systeme. Du lädst also Banktransaktionen in Echtzeit rein, du lädst auf den Posten in Echtzeit rein, da wird alles automatisch kategorisiert. Dann drückst du bei uns auf den Knopf und kannst einen KI-Forecast machen über alle Einzahlungen und über alle Auszahlungen weg. Und wenn du ein Subscription-Tool bist oder du bist ein E-Commercer bei uns, dann kriegst du das ziemlich gut hin. Und zwar wirklich auch mit saisonalen Schwankungen, funktioniert gut. Jetzt immer ein anderes Extrem. Du bist eine Medienagentur, du bist ein Consultant, ja. Da kannst du auf der Auszahlungsseite relativ gut auch über diesen automatischen KI-Forecast forecasten, weil Gehaltszahlungen bleiben so, Miete bleibt so, Marketing-Spend bleiben so. Auf der Einzahlungsseite hast du aber ein anderes Modell als eben der E-Commercer oder sozusagen das Subscription-Tool. Du hast nämlich Projekte, Mandanten. Und du stellst Rechnungen, ja, so. Und dann kann es halt immer sein, dass ein Kunde dann sein Projekt verschiebt. Es kann sein, dass der Kunde verspätet zahlt. Du musst hinter den Rechnungen herlaufen. Das heißt, du hast große Schwierigkeiten, KI-Forecast zu machen. Das würde ich auch echt keinem, das kannst du machen, aber ich würde sagen, schau lieber nochmal manuell drauf und korrigier die Dinge manuell, plane einzelne Projekte, schieb die hin und her und schau dir an, welchen Impact das auf deinen Cash-Bestand dann wirklich hat. Ja. Das heißt, du musst halt, glaube ich, auch da, ja, die 6 bis 12 Monate halte ich für relativ gut, aber du musst halt immer wissen, wenn du eben so ein projektbasiertes Geschäftsmodell hast, du hast natürlich höhere Unsicherheitsfaktoren drin als ein E-Commerce oder ein Subscription SaaS-Tool.
Also ich bin vollkommen bei dir. Ich finde ja gut, dass man dann über diese Diskussion des Cashs mal überhaupt erstmalig bei vielen Unternehmen in die Planung startet und sagt, habt ihr euch mal Gedanken gemacht? Was ist denn, die Leute nehmen die BWA oder nehmen ihre Bilanz und GOV vom letzten Jahr und schreiben die einfach fort. Und dann kommt man ja in die Diskussion. Aber dann, wenn du so einen Peak hast im Juli, weil ein Großprojekt abgenommen wurde und das ist ja nicht so selten leider im Mittelstand, dass da noch unfertige Leistungen gar nicht abgegrenzt werden. Das heißt, das ist dann plötzlich ein riesen EBITDA, der da sichtbar wird, ohne dass irgendwo vorher die Wirtschaftlichkeit betrachtet. Mhm. Und natürlich dann im Cashflow ein Riesen-Impact.
Genau.
Und eigentlich nur zu erklären aus Vorjahren. Und dann kommst du in das Gespräch und deckst mehr und mehr solcher Dinge auf. Dann ist es nicht selten, dass wir dann auch in diese Abgrenzungsgeschichten reinstarten und dann plötzlich sehen, okay, auch mit den Gesprächen mit deiner Bank, du hast schon einen Cashbedarf, wenn die nächste Baustelle erst in 3 Jahren fertig wird und du keine Anzahlung oder nicht genug Anzahlung oder diese Anzahlungen nie bezahlt wurden vom Kunden. Auch das ist ja manchmal der Fall. Und das finde ich gut. Zum Zeitraum, zweiter großer Hinweis von meiner Seite nur, wenn das Cash richtig knapp ist, dann müsst ihr auch vielleicht, wenn es euch bis zum Hals steht, auch täglich planen, weil dann ist nämlich die Frage, muss ich Insolvenz anmelden als Geschäftsführer, ja oder nein? Und dann wird es noch dringlicher.
Ja, wir haben ja, das ist ja ganz spannend, wenn du dir unsere Kundensegmente anschaust, also wir haben jetzt ungefähr 1600 Unternehmen, die ihre Liquidität über unsere Plattform steuern. Ja, ich muss sagen, als wir diese Schwelle 1000 überschritten haben, das war schon ein cooles Gefühl, muss ich gestehen, ja, weil ich wusste dann persönlich, okay, ich habe eine Daseinsberechtigung im Markt. Mhm. Jetzt geht es um die Frage, wie skalieren wir das Unternehmen vernünftig? Jetzt haben wir 1600. Mhm. Wenn ich die so einteile, da haben wir viele E-Commercer, wir haben viele Agenturen, wir haben viele Consultants, so wir haben so auch CFO-Consultants, wie ihr es seid, und wir haben auch Hardcore-Restrukturierungsberater, die faktisch bei uns ein Enterprise-Paket buchen und ihre Mandanten reinladen und die Mandanten steuern. Die machen genau das. Die planen auf Monatsebene, steuern operativ auf Tagesebene. Ja, die gehen wirklich runter und dann nutzen sie unser Tool, um wirklich Tag für Tag im Prinzip für die Mandanten dann die Liquidität zu steuern. Und dann ist es zum Glück jetzt schon mehrfach passiert. Dann immer werden die Kunden dann aus dieser schwierigen Situation heraus gerettet oder transformiert. Und dann überführt man die bei uns in ein normales Kundenmandat nicht mehr sozusagen im Schirm des Restrukturierungsberaters. Ja, das ist in der Tat so, dass man wirklich, man muss schon sehr, wenn es wirklich eng wird, auf Tagesebene wirklich operativ steuern.
Ja. So, jetzt gehen wir mal richtig rein. Dann habe ich ja mit Jürgen damals auch gemacht und stellen uns mal so die Frage, was sind denn die Stellschrauben für den Cashflow, wenn ich jetzt sage, ich bin noch vorm Restrukturierungsberater. Also ich habe eigentlich auch noch ein gut gefülltes Bankkonto, aber das nimmt peu à peu ab. Mhm. Also ist die Frage, was kann ich tun? Einigkeit haben wir darüber, dass wir Transparenz brauchen, weil wenn wir die nicht haben, wo will ich dann angreifen? Ich hatte zum Beispiel Anfang des Jahres jemanden, der hatte genau diesen Case, dass er ein gutes Geschäftsmodell hatte, unterm Strich zweistellige EBIT-Margen und sagte, Daniel, ich verstehe es nicht. Ich habe immer zu wenig Cash, immer. Butter, immer als Gesellschafter, immer noch nach und meine Frau fragt mich schon langsam, woran das liegt. Ist auch gut, müssen wir uns angucken. Der hatte Tightly, in der Tat, also erstmalig dein Tool gesehen. Und weil er die Folge, lustigerweise die Folge 65 gehört hatte, hat sich dann so, und darüber kam er dann und sagte, alleine komme ich hier aber nicht klar. Und es hat, ich glaube, eine Stunde gedauert. Dann waren wir beim Vorratsvermögen.
Ja.
Und er hat sich das Lager vollgehauen ohne Ende und entsprechende Kapitalbindung. Das wäre dann mal der erste Punkt. Ne? Du brauchst schon die Kommunikation darüber. Und der Tipp wäre, guck dir mal dein Lager an, wenn du jetzt im E-Commerce bist oder im Handel oder in der Produktion und feststellst, dass ganz viel Kapitalbindung hier gar nicht notwendig ist, weil in der genaueren Analyse haben wir auch festgestellt, dass er 7 bis 9 Jahre braucht, weil er solche Langsamdreher sich eingekauft hat zum Teil. Krass, nicht über den gesamten Bestand, aber über manche Produkte.
Ja.
Ja, was also haben wir noch? Das ist so ein Klassiker, würde ich sagen.
Ja, absolut, genau. Also ich glaube, wie kann man das bildlich beschreiben? Ich glaube, das ist wie so ein menschlicher Körper. Wenn wir in Agilität sind, flexibel sind und das alles ist eine gut geölte Maschine, dann sind wir gesund. Wir bewegen uns, ist alles im Fluss. Und eigentlich ist die Liquidität von einem Unternehmen genauso etwas. Es ist ein System, was im Fluss sein muss.
Mhm.
Ja, und da gibt es immer so eine schöne Größe, das Cash Conversion Cycle. Mhm. Ja, die ist ein guter Indikator dafür, ob Unternehmen sozusagen im Fluss ist, ja, ob es sich schnell dreht, ob es dynamisch ist. Und wie berechnest du den? Und eins hast du genannt, du nimmst faktisch, also durch den Lagerbestand, also was die durchschnittliche Haltedauer auf deiner Lagergüter oder deiner Gegenstände auf dem Lager, addierst dann, so, das ist sogenannte DIO, also Days Inventory Outstanding ist das. Mhm. Da addierst du halt, wenn du Rechnungen stellst, also du hast Ware verkauft, du hast eine Rechnung rausgegeben, die sogenannten Days Sales Outstanding, wie lange brauchen die Kunden, um sozusagen ihre Rechnungen zu bezahlen? Ja, also du machst DIO plus DSO und dann ziehst du davon ab, wie lange du selber im Prinzip brauchst oder wann du deine Rechnung selber zahlst, ja, die Zahlungsverbindlichkeit, die du selber hast. So, das ist der Cash Conversion Cycle. Und diese drei Elemente geben eine ganz gute Indikation darüber im Prinzip, wie du dein Cash Conversion Cycle optimieren kannst, dass du vielleicht nicht in diese Problematik reinkommst, dass du ein hohes EBITDA hast oder hohe Profitabilität, ist Cash immer knapp. Eins ist das, was du genannt hast, du musst natürlich schauen, dass du Lagerbestände hast, die wenn es dann knapp wird, nicht so sozusagen Dinger sind, die da irgendwie nie abverkauft werden können. Ja, also sozusagen, dass du so mit Produkt hast, die sozusagen relativ schnell konvertiert in Cash werden können, verkauft werden können. Dann komme ich zum Thema Rechnungen, ja, also die SO. Du verschickst eine Ware inklusive Rechnung. Da gibt es meiner Meinung nach wahrscheinlich mindestens 2 Hebel, die du ziehen kannst. A, du machst halt Abschlagszahlungen.
Ja.
Klassisches Beispiel, wenn du ein Consultant bist, wie ich damals BCG oder du jetzt in deiner Rolle oder bist eine Agentur, du einigst dich mit dem Kunden. Ich habe halt ein 6-Monats-Projekt und dann wird zum Meilenstein wird halt einfach werden Rechnungen gestellt, damit nicht am Ende irgendwie gezahlt werden muss. Du hast ein gutes Mahnwesen, klingt total banal, aber viele KMU haben kein Mahnwesen, weil das ist auch nicht böse formuliert, weil oft natürlich macht dann vielleicht der Ehepartner am Wochenende die Rechnungen, ja, und das ist dann eher so Hand am Arm und dann irgendwie kein Tool und man weiß nicht genau, welche Rechnung ist wie wo fällig, also dass man da wirklich nachgeht, dass die also kürzere Zahlungsfristen setzt und dann auch wirklich im Mahnwesen dann professionell ist. Das wäre jetzt mal bei DSO die Klassiker, die du machen kannst. Ja? Also stell dich professionell in deinem eigenen Rechnungsmanagement auf und dann versuchst du natürlich Das ist aber für ihn ein zweischneidiges Schwert. Du kannst natürlich auch deine Zahlungsfristen möglichst weit ausschöpfen. Ne? Aber das ist die Kehrseite von dem, was du bei DSO machst. Ja. Mhm. So, und dann kann man natürlich irgendwann auch drüber diskutieren. Ich bin ja zum Beispiel ein Freund von totaler Transparenz. Ich zahle meine Rechnung sehr schnell.
Ja.
Warum? Weil ich will eigentlich im Kopf wissen, ich habe nichts, was da schlummert. Ja, so. Das heißt, wenn ich eine Rechnung bekomme und da ist ein Zahlungsziel von 14 Tagen, ich zahle das meistens sofort nach Eingang.
Ja, ich auch.
Genau, ich will es aus dem Kopf haben. Ja, so. Und dann kannst du natürlich theoretisch noch dann irgendwelche Discounts ausschöpfen und so weiter. Das ist natürlich dann der positive Effekt. Aber ich glaube, das sind so die Klassiker, ja, dass du, wie du DIO optimierst, wie du DSO optimierst und DPO, dann kommst du schon recht weit, weil es, wie ich sagte, du musst den Organismus deines Unternehmens im Flow halten die ganze Zeit, ja, weil wenn es starr ist, dann ist es halt schwierig, da kannst du sehr schwer, ist wie wenn, ich habe es leider lange keinen richtigen Sport mehr gemacht, wenn ich morgen rausgehe und Sport mache, dann muss ich aufpassen, dass ich mir nicht alles reiße, ja, weil ich einfach nicht im Flow bin, muss man ganz klar sagen, und so ist es im Unternehmen auch, glaube ich.
Okay, ich werde euch diese Cash Conversion Circle Formel mal hinterlegen in den Shownotes, dann könnt ihr die nochmal nachlesen. Und ja, was kann ich dazu ergänzen? Also du hast genau die Dinge richtig erklärt. Bei den Lieferanten, ja, es ist ein bisschen zweischneidig, weil es dir auch nur einmalig hilft. Ne? Wenn du jetzt einen Lieferanten hast, der meinetwegen 80% deines Bestandes dir liefert, dann kannst du den natürlich vielleicht von 14 Tagen auf 30 Tagen bringen. Aber dann hast du einmalig 14 Tage gespart und danach bist du wieder in dem ganz normalen Circle drin. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Aber trotzdem ist das wichtig, insbesondere in den Situationen, wo man jetzt Probleme hat. Und ich sage den Kunden dann immer, sprecht doch bitte frühzeitig mit euren Lieferanten, ob da was geht, um jetzt hier so eine Durchstrecke zu überbrücken und nicht erst, wenn die Rechnung fällig ist, weil dann sind die wenigsten gesprächsbereit oder können manchmal auch gar nicht, weil wenn ich mit großen Konzernen zu tun habe, dann läuft der Mahnlauf ganz automatisch und der geht auch durch 1, 2, 3 durch und wenn ich da vorher schon mal abfange und mit den Verantwortlichen spreche, habe ich noch mehr Möglichkeiten. Dann, ja, Mahnwesen war ein guter Hinweis, also da stelle ich immer fest, dass bei manchen Kunden auch eine gewisse Scheu da ist. Mensch, das ist ein langjähriger Kunde und der hat bislang immer gezahlt. Ja, ich weiß vom letzten Golfturnier, dass er im Moment auch ein bisschen Probleme hat. Da ist der Hinweis, wenn ihr als Letzter kommt, gibt es aber auch kein Geld mehr. Wenn ihr wisst, dass er Probleme hat, das sage ich jetzt mal so inoffiziell, ne, weil beim Insolvenzrechtler sind dann hinterher alle wieder gleich. Aber wer am meisten Druck macht, bekommt oftmals auch noch Zahlungen oder Teilzahlungen, die andere vielleicht nicht mehr bekommen. So, und das ist ganz wichtig, dann noch zu sagen, dann beliefere ich den nicht mehr. Ich mache hier einen Stopp rein, bis die Situation geklärt ist oder finde eine Vereinbarung über Teilzahlung etc. Und da nehme ich halt immer so eine falsche Scheu wahr. Ist das auch so?
Ja, glaube ich auch. Ja, das ist, ich muss ja gestehen, ich kann mich als Mensch da auch nicht von frei machen. Ja, du hast eine langwierige Geschäftsbeziehung und das basiert alles auf Vertrauen. Ja, und dann weißt du, der dir gegenüber ist in einer schwierigen Situation, da versuche ich dir natürlich auch zu helfen. Du hast aber natürlich absolut recht, ja, am Ende des Tages, da kannst du von nichts kaufen, wenn es dann irgendwie kippt und am Ende bist du der Letzte und stehst sozusagen da und die Rechnung fällt komplett aus, ja. Das ist finde ich emotional nicht einfach, ganz klar. Aber am Ende muss man auch eins sagen, so wie wahrscheinlich auch deine Zuhörer sind natürlich, da gibt es eine Verantwortung für ein Unternehmen und man hat natürlich bei aller Freundschaft zu einem Kunden natürlich einfach auch die Verpflichtung als Geschäftsführer und Inhaber, das Beste für sein eigenes Unternehmen zu tun und den dahinterliegenden Angestellten. Also muss man natürlich auch aus dieser emotionalen Verpflichtung heraus dann irgendwann sagen, ich gehe da jetzt dem Ganzen professionell nach. Und ehrlicherweise in den allermeisten Fällen ist das ja von der anderen Seite auch verstanden. Ja, das ist ja eher eine eigene Angst, die man dann hat, die in allermeisten Fällen unbegründet ist. Insofern, ich kaufe das total. Freimachen kann ich mich davon selber nicht, weil ich immer auch an den Mensch auf der anderen Seite denke. Aber ich muss natürlich dann auch wissen, ich habe eine Verantwortung für die eigene Firma, für die eigenen Mitarbeiter, mit den Familien und so weiter.
Ja, absolut. Und das ist vielleicht auch noch ein zweites Stichwort, wenn ich mit so einer Situation auch offen umgehe im Unternehmen. Die Mitarbeitenden denken ja mit.
Ja, ja.
Also nicht immer, das erlebe ich nämlich manchmal, dieses Rosa-Rot-Zeichnen, dann fallen hinterher alle aus dem Himmel, wenn sie sehen, oh, mein Gehalt kommt jetzt doch nicht am ersten oder am Ende des Monats auf das Konto, was ja für viele wirklich gravierend ist, weil dann Hauskredite da dranhängen und Leasingverträge und so weiter. Und man eigentlich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin ja dafür nichts kann, während man auch da, wenn man in die offene Kommunikation geht, Lösungen finden kann.
Absolut.
Ja, ich kann es verstehen, weil menschlich will sich niemand die Blöße geben zu sagen, ich kann gerade nicht.
Ja, ja, ja. Aber das ist, weißt du, das, ich bin, also als ich Tali begonnen hat, ist ja eine völlig, das weißt du, wenn du bei BCG bist, das ist ja ein Konzern BCG. Mhm.
Ne? Ja.
Wenn man dann plötzlich eine eigene Firma aufbaut, und wir hatten ja auch vor 3,5 Jahren oder so, gab es da auch mal eine Phase, wo es dann einfach echt eng war. Ich bin da sehr offen umgegangen mit den Mitarbeitern. Ja, mhm. Also zum Glück noch nie ist die Gehälter zu spät zahlen müssen. Na, das muss sie zum Glück nie machen. Aber ich nehme die Mitarbeiter schon immer mit und sage halt dazu, das ist die Situation, das sind die Herausforderungen. Also ich teile schon die Erfolge, aber ich teile auch die Diskussion, wo sagt, jetzt haben wir eine schwierige Phase, Leute. Und aus diesem Grund machen wir folgende 1, 2, 3 Dinge. Ich möchte, dass die Leute verstehen, was mein Gedanke hinter den Entscheidungen ist, die ich dann treffen muss, ja, weil am Ende habe ich eine Verantwortung für das gesamte Unternehmen, für alle Mitarbeiter und deren Familien. Also ich versuche da wirklich maximal transparent zu sein, weil das gebietet auch die Fairness, finde ich. Mhm. Die Leute kommen rein, die arbeiten den ganzen Tag für Tidy und so weiter und die haben ein Recht darauf, informiert zu werden und zu verstehen, warum ich gewisse Entscheidungen gemeinsam mit dem Management-Team halt dann auch treffe. Ja, und das ist jetzt zum Glück, das liegt jetzt alles 3,5 Jahre her, aber da war ich auch echt offen. Das war mir wichtig, menschlich auch.
Ja, ja, und du verteilst ja dann dieses Mitdenken auf verschiedene Köpfe und dann packst du dir plötzlich das Lager nicht mehr voll bis oben hin, nur weil du Bestellkosten sparst, weil du irgendwie aus Übersee deine Produkte beziehst. Dann sagst du, nee, Moment, ist ja totaler Quatsch, bevor ich hier bestelle, gehe ich als Mitarbeitender einmal durchs Lager und gucke, ob haben wir überhaupt noch genug oder im System steht ja noch genug. Ich brauche jetzt nicht mehr draufpacken, weil ich sowieso 7 bis 9 Jahre brauche, bis das verkauft ist. Und wenn man darüber redet, kriege ich es hin, dass die Leute halt mein Geschäftsmodell aktiv mitsteuern. Und ist so eine Art Appell, aber dafür mache ich ja Finance. Finance ist ja, je älter ich werde, das ist nicht nur ein T-Konto und von links nach rechts buchen und Cashflow, sondern das ist in erster Linie Kommunikation. Ich finde es viel spannender als Personalwesen und Marketing, wo man gesagt hat, das sind die Kommunikationsfächer. Nein, Finance ist für mich Kommunikation pur. Und deswegen muss ich diese Informationen nehmen und mit den Leuten drüber reden, in der Sprache, die sie verstehen.
Genau. Was im Übrigen auch, das ist ein ganz gutes Stichwort, also als wir damals, als ich diese Interviewrunde abgeschlossen hatte, irgendwann im Frühjahr 2020, dann ist mir eine Sache klar geworden. Es gibt einen Riesenbedarf für ein Cashflow-Management-Tool im Markt, aber es muss so gebaut werden, dass es total selbsterklärend intuitiv ist. Mhm. Weil du musst diese Hemmschwelle des ich beschäftige mich mit Zahlen, musst du runternehmen und die Leute, ich gehe mal so weit sagen, die Leute müssen Spaß dran haben, irgendwie Tidy morgens aufzumachen, weil da ein easy Dashboard ist mit 3, 4 KPIs und sie sehen halt auf einen Blick ihre Zahlen und das einfach dargestellt, das ist halt eine unserer Kern-DNA-Versprechen, die wir an unsere Kunden geben, wo wir sagen, du hast ein Tool, was einfach wirklich einfach ist. Du machst ein Onboarding, das dauert 30 Minuten, dann kannst du losarbeiten. Ja, und dann hast du auch, du hast in 15 Minuten dann erst einen Cashflow-Plan. Ja, das sind so Dinge, die haben ja immer, die denken immer, wenn ich einen Cashflow-Plan mache, da brauche ich stundenlang. Nee, also unversprechend ist 5 Minuten Bankkonto abbinden, dann wird es kategorisiert und dann machst du Forecast unter 15 Minuten, und hast einen Cashflow-Plan. Mhm. Ja, und das sind so Dinge, die wir versuchen, den Leuten mitzugeben, sagen, das ist nicht so kompliziert, wie du glaubst. Mhm. Und wir helfen dir, dass du dich wirklich um dein Tagesgeschäft kümmern kannst und du hast sozusagen kannst gut schlafen, weil wir sind sozusagen dein Wingman bei dem Thema Finanzen.
Ja. Ja, dann, wenn wir über Cash reden, müssen wir auch noch über Finanzierungsformen reden. Also da habe ich ja dann auch mit Jürgen gelernt, eine Bank wird er immer von abraten. Nehmt euch mehrere Banken. Ist das was du aussagst? Weil ich habe damals die Meinung vertreten, macht ja nur Arbeit, zwei zu haben. Mittlerweile denke ich darüber auch anders.
Ja, sagen wir so, ja, ich glaube, das ist natürlich irgendwie, es ist ja immer gut, mehrere Banken zu haben, um natürlich die Verhandlungsposition zu stärken. Mhm, da geht es ja schon mal los, ja, dass du sagen kannst, wo kriege ich eigentlich welche Konditionen? Also ich glaube, das kann man so oder so sehen. Ich würde auch immer 2, 3 Banken haben. Also wir haben jetzt auch als Tidy auch 3 Bankverbindungen, aus unterschiedlichen Gründen heraus. Aber ich würde auch sagen, es macht viel Sinn, aus einer Perspektive heraus Alternativangebote zu haben. Ja, Wettbewerb ist immer gut. Das ist zwar natürlich für den, der im Wettbewerb steht, dann anstrengend. Ja, ich fand es auch anstrengend, früher bei BCG gegen McKinsey zu pitchen und gegen Oliver Wyman. Das war halt so und habe auch Projekte verloren. Mhm. Aber das ist halt okay. Ja, ich hatte einen wahnsinnig netten Austausch mit dem Jürgen zum Beispiel. Wir sprechen ja immer und dann waren wir uns auch alle nicht. Weißt du, es gibt immer Kunden, die gehen lieber zu Committly und es gibt Kunden, die gehen lieber zu Tidly. Mhm. Und wenn es so die Farbe ist, mal bildlich gesprochen, ja, oder die fühlen sich aber, und ich habe auch, wenn ich mit Kunden rede, ich sage denen auch, hört zu, wir haben ein Angebot, aber schaut euch bitte Committly an, schaut euch Agicap an, guckt, das sind die Differenzen und so weiter. am Ende müsst ihr euch wohlfühlen, weil das ist ja anders als bei einem Sneaker-Webshop, wo du sagst, ich gehe heute dahin und morgen dahin. Finance ist eine lange Partnerschaft, ja. Mhm. Und ich habe eine totale tiefe Überzeugung, dass die Kunden einfach happy sein sollen, ja. Und der Markt ist so groß, dass ich einfach sage, das ist, sag mal, da wird es genügend beim Jürgen landen, genügend Kunden bei uns. Das ist völlig, völlig gut und das ist auch gut so, ja.
Ja, ich sag dir, ich habe da mittlerweile auch ein bisschen umgedacht. Also ich komme natürlich auch wie sagtest du eben so schön, wenn das Bankkonto voll ist, kann man natürlich anders agieren, dann will man nicht zweimal Gebühren zahlen etc. Sage aber all meinen Kunden, ihr müsst verhandeln, wenn das Konto voll ist, weil wenn es leer ist, wird schwieriger. Dann steht ihr mit dem Rücken zur Wand und kriegt da keine guten Konditionen mehr. Und Mitte des Jahres hatte ich nämlich genau den Fall, dass wir bei einer Bank mit rotem Logo waren mit einem Kunden. Und die gesagt haben, wir werden hier kein einziges Darlehen verlängern. Und ist auch gut, dann verstehen wir die Situation nicht, weil es hat sich ja sichtlich verbessert, die wirtschaftliche Lage bei diesem Kunden, auch durch Cash-Management und den Maßnahmen, die wir da ergriffen haben. Haben mit anderen Banken gesprochen, haben einen Vertrag mit einer anderen Bank gemacht, der super gut war von den Konditionen. Und dann kam diese Bank wieder um die Ecke und sagte, ja, warum habt ihr denn nicht mit uns gesprochen? Und das ist, was habt ihr nicht gemerkt? Ja, wir haben es
geschwarz auf weiß. Ja, ich habe eine ganz spannende Diskussion. Also nimm mal die heutige wirtschaftliche Situation. Dann hast du ja neben den Banken auch alternative Kreditplattformen. Ja, oft ist es ja so, dass Kunden, wenn sie bei ihrer Hausbank dann keinen Kredit bekommen, aus welchen Gründen auch immer, landen sie bei einer alternativen Kreditplattform. Und dort sind natürlich die Abschlüsse zum Teil, also sagen wir mal, die Ablehnungsquoten relativ hoch, weil die kommen sozusagen am Ende auf diese Plattform. Das ist natürlich eine spannende Diskussion ist, wenn wir diesem Kunden ermöglichen, frühzeitig zu erkennen, und das ist wieder ein Thema, warum ist eigentlich Cashflow-Planung so wichtig, frühzeitig zu erkennen, dass sie in 6 oder 9 Monaten in ein Problem hineingerate, jetzt das Gespräch zu führen über mit deiner Bank und mit alternativen Kreditplattformen oder vielleicht auch mit Brokern, ja, dann kriege ich natürlich einen bunten Strauß an Opportunitäten vor die Füße gelegt und kann dann wirklich auswählen, weil ich es frühzeitig sozusagen ansteuere. Ja. Und darum, auch deswegen ist halt Cashflow-Planung wichtig, um zu sagen, wenn ich irgendwann in den Engpass reinkomme, ich habe ihn frühzeitig erkannt und kann Maßnahmen ergreifen. Da kommen wir nur an einen entscheidenden Punkt, ist, wenn ich sozusagen, oft ist es ja so, die Leute wissen, in 9 Monaten wird es eng, da musst du auch agieren. Und das ist auch oft eine psychologische Komponente, dass die Leute dann sozusagen das analytisch, kognitiv verstanden haben, aber sie scheuen dann den Schritt zu gehen und dann bei der Bank anzuklopfen. Dann warten sie doch noch, ja, und dann wird es dann wieder eng. Also ich kann nur allen den Ratschlag geben, wenn ihr eine vernünftige Cashflow-Planung macht und ihr seht, es läuft in 6 bis 9 Monaten auf einen Finanzierungsbedarf hinaus, geht frühzeitig in den Dialog mit einem Kreditgeber, sei es eine Bank oder eine Plattform, ja, weil am Ende, je früher ihr das macht, mit einer sauberen Cashflow-Planung mit Hilfe eines Tools, ja, wie zum Beispiel Tidly, dann werdet ihr eine viel, viel höhere Abschlussgarantie und Wahrscheinlichkeit haben, als wenn ihr das 5 vor 12 macht.
Absolut, absolut. Und die Banken lieben das, wenn du denen zeigen kannst, du machst es nicht in Excel, sondern du kannst hier auch simulieren. Und dann denken die, ihr seid schon viel weiter als viele andere Kunden. Ich habe noch einen Hinweis, weil ich das auch ab und zu mal merke, wenn die Konten voll sind und ich mir dann die Kreditverträge anschaue und dann immer wieder diese private Haftung darin finde. Ich würde fragen, ihr habt eine selbstschuldnerische Bürgschaft abgegeben. Warum? Ja, das ist immer schon so gewesen und habe ich nicht dran gedacht. Ach, ist zu viel Aufwand. Ich so, nee, die müsst ihr rausverhandeln. Bis dahin, dass ich bei vielen Kunden, das ist eigentlich eine eigene Podcast-Folge wert, habe ich glaube auch irgendwo im Themenspeicher, dass man Equity-Backed Loans hat, nämlich wo das Unternehmen nur haftet für das Darlehen, was ich nehme. Weil das am Ende, wenn es mal wirklich richtig schief läuft, so solche externe Schocks, wie du gerade gesagt hast, Corona oder Energiekrise. 2008 hatten wir die Lehman Brothers-Krise, die glaube ich noch viel, viel mehr reingeschlagen hat als Corona. Und dann stehst du da plötzlich und dann ist das Häuschen halt vielleicht doch in Gefahr. Und das will man ja nicht. Deswegen sorg da bitte vor in den guten Jahren.
Aber das ist übrigens auch etwas, was natürlich, wenn du jetzt anschaust, also Lehman Brothers, gebe ich dir recht, hat, wenn wir jetzt nur auf Kreditausfallraten gehen, brutal reingeschlagen. Also wenn du dir so die Credit Defaults angeschaut hast, also 2009, 2010, die waren irgendwie bei 3,5-4%.
Die waren brutal, ja.
Genau, und dann hat man ja eigentlich erwartet nach Corona, dass es hochgeht. Das ist nicht geschehen, weil, glaube ich, aber wahnsinnig viel Cash reingepumpt worden ist in den Markt. Aber wir sind, glaube ich, jetzt bei 1,5, 1,75, irgendwo sowas bei Ausfallraten. Aber wir sehen, die steigen. Und ich glaube, das ist etwas, wo man auch da ist, mein Appell an alle. Die nächsten 2 Jahre werden sehr schwierig werden. Ja? Und da kann ich nur jedem wirklich empfehlen, nehmt euch ein Tool. Und das ist, so sehr ich Excel liebe. Und ich habe Millionen Excel-Sheets gebaut in meinem Leben. Ich habe aber auch, obwohl ich glaube, ich verstehe Excel ganz gut, immer irgendwo einen Formelfehler drin, weil du sitzt dann da und machst irgendwie Copy-Paste-Sachen und vergisst Referenzen anzupassen. Mhm. Nehmt euch ein Tool. Weil es ist wichtig, dass wir die nächsten Jahre hier sauber durchsteuern. Weil wir müssen verhindern, aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive, dass wir wieder in so Credit-Default-Situationen wie Post-Lehman reinrutschen, wenn es dann Richtung 3,5-4% geht. Weil es ist ein massiver Schlag sozusagen in die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer Gesellschaft. Das sollten wir wirklich verhindern. Ja, und da helfen solche Tools natürlich.
Ja, habe ich neulich auch gelesen im amerikanischen Markt, dass die Kreditkartenausfälle dort bedenkliches Niveau erreicht haben. Ja. Weil sich natürlich die Amerikaner nur noch mit Inflation von Paycheck to Paycheck hangeln und dann ihre Kreditkarte als Disposition benutzen. Ist ja noch ein bisschen anderes System als bei uns. Nichtsdestotrotz, das ist, gebe ich dir recht, da muss man hingucken. Deswegen neben Banken auch immer die Gesellschaft da frühzeitig informieren. Deswegen ist Frühwarnsystem gut, weil auch als Gesellschaft, da mag man es nicht so gerne, wenn dann ja die Geschäftsführung irgendwie eine Woche vorher kommt und sagt, übrigens, nächste Woche kann ich die Gelder nicht zahlen. Es wäre schon schön, auch da 3 bis 6 Monate Vorlauf zu haben, so wie du es eben auch beschrieben hast, um dann Finanzierungsrunden anzuschieben. Oder im Grunde genommen ist man nie raus aus der Finanzierungsrunde, sei denn du machst so viel Cash, dass du langsam auch wieder ablösen kannst, deine Gesellschaft da oder den IPO-Plan.
Absolut.
Gut, dann in die Zielgerade. Deine 3 Tipps an Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihren Cashflow verbessern wollen. Einen hast du schon gesagt, den nehme ich mal vorweg, ein Tool anschaffen. Aber was sind die anderen beiden?
Ja, erstmal verschafft euch Transparenz. Habt den Mut, genau hinzuschauen. Ja, das braucht eine gewisse emotionale Schwelle, aber in dem Moment, wo ihr im Prinzip genau wisst, das ist mein Status, habt ihr auch eine vernünftige Basis, um darauf aufbauen, die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Ja, so. Mhm. Und wenn ihr sozusagen die Entscheidungen trefft, dann habt den Mut, das auch entsprechend dann nicht nur von Erkenntnis, sondern in die Aktion hineinzugehen. Ja, wir haben viel über, was sind die Hebel von Lagerbestände bis über Mahnwesen, Rechnungsmensch und so weiter. Ich glaube, aber mir geht es jetzt vor allen Dingen um die emotionale Sache. Es verschafft euch Transparenz, da hilft ein Tool, teilt ihr es oder Committly, nehmt euch bitte ein Tool, ja. Mhm. Weil das wird euch in Echtzeit diese Transparenz verschaffen. Ihr wisst dann genau, wie viel Geld habt ihr wann, wie, wo und warum ausgegeben, wie lange reicht das Geld noch. Und auf der Basis könnt ihr anfangen, professionell Finanzmanagement zu betreiben. Und wenn ihr dann diese Transparenz habt, ist mein zweiter wichtiger Aspekt, ist, habt auch den Mut, in die Aktion zu gehen. Ja, weil oft ist es so, ich habe ja Transparenz kognitiv abgeleitet und dann wird es weggelegt. Nee, daraus entsteht dann ein Handlungsbedarf. Und solche Tools können euch einfach helfen, faktisch professionell zu agieren, wie es ein Treasurer in einem großen Unternehmen halt tun würde. Ja. Und ansonsten, wenn ihr toolbasiert unterwegs seid, gibt es ja auch in diesen Tools dann Customer Support. Also wir bieten das ja auch an, dass man mit uns redet, dass man sozusagen da auch Hilfestellung leisten kann, wie ich kategorisiere Dinge und so weiter. Aber das ist wichtig, Transparenz und dann in die Handlung gehen. Ja, das ist wichtig.
Mhm. Und dritter Tipp?
Ach, ich habe einen dritten Tipp noch. Nee, und dann der dritte Tipp war für mich im Prinzip das Thema, was ich vorhin gesagt habe, was sind die Hebel? Exekutiert diese Hebel, ja? Und wenn ihr dann Finanzierung braucht, vierter Tipp, dann geht frühzeitig auf Suche der Finanzierung. Nicht 5 nach 12, ja? Weil eins kann ich euch sagen, ich kenne jetzt ja Banken relativ gut, die Regulatorik für Banken wird nicht einfacher.
Total,
ja. Es wird strikter. Und je früher ihr auf eine Bank zugeht, umso einfacher tut sich auch die Bank, dann entsprechend dann euch helfen zu können. Oft wollen die helfen, sind aber gebunden in Regulatorik. Ja, ihr müsst die Dinge frühzeitig angehen. Das ist echt wichtig.
Das ist definitiv so, egal mit welchem Banker ich spreche, dass immer wieder die Regulatorik vorgeschoben wird. Wobei ich neulich auch an so einem Tisch saß mit Unternehmern und da war auch dann Vertreter von einer Bank. Und dann fragte der eine gegenüber, ja, sag mal jetzt mal ganz ehrlich, bist du an der Regulatorik wirklich gebunden oder wenn das dein Schützenbruder und Golfpartner ist, hast du da noch Spielraum? Sagt, ja, da habe ich schon noch Spielraum. War ganz interessant, habe ich mir mal gemerkt. Ja. Das ist, also es gibt noch Spielräume. Ich habe auch immer mal probiert, jemanden in den Podcast zu bekommen, der mal das Geheimnis lüftet, wie so ein Rating aussieht, weil das werde ich auch ganz oft gefragt. Sag mal, wie ratet mich meine Bank? Ich habe gesagt, gut, es gibt Es gibt einen Rating-Katalog, da kannst du mal reingucken, wie deine Bank das exakt macht. Da sind die alle so ein bisschen unterschiedlich. Aber du kannst schon an bestimmten Kennzahlen arbeiten. Und dazu gehört natürlich auch, seine Liquidität im Griff zu haben, weil dann können sie nämlich auf der Skala von 1 bis 10 sagen, okay, der ist bei einer 9, weil der hat das täglich im Blick oder wöchentlich im Blick.
Ja, und ich glaube, es gibt einen anderen Aspekt, den ich auch ein bisschen mit Sorge beobachte. Das hat aber eher was im Gesamtkontext, von uns als Land oder Gesellschaft zu tun. Wir gehen entfernt uns immer mehr davon, mutig zu sein und eine Entscheidung zu treffen als Individuum. Mhm. Ja, also ich springe jetzt in die Bresche für einen Kunden als Berater und sage, aber das machen wir jetzt so, weil man Angst hat, dass an dieser Fehler später angekreidet wird. Das heißt, wir heben so Entscheidungsfindungsprozesse in so ein Kollektiv hinein und verstecken uns dann dahinter. Ja, und das ist ein bisschen schade. Ich habe neulich einen wahnsinnig netten Spruch aufgeschnappt, der hieß, also wir wertschätzen nicht mehr Risiko und Unternehmertum, sondern und feiern uns für die lückenlose Dokumentation des Stillstands. Und das finde ich jetzt ein bisschen, das ist ein wahnsinnig toller Spruch, weil er trifft so genau auf den Punkt, ja. Und das wünsche ich mir sehr. Das fängt aber natürlich in der Politik an, das fängt mit Bürokratieabbau an, das fängt an, dass wir wieder zurückkommen auf eine Ebene. Wir reden über Menschen, die mit Menschen agieren, wir reden über Unternehmer, die brauchen Hilfe von der Bank und so sind ja ursprünglich auch beim Banken gegründet worden. Mhm. Sozusagen der Unternehmer zählt über Kredite und jetzt ist da eine überbordende Regulatorik und hinter der kann man sich wahnsinnig gut verstecken und würde mir wünschen, ohne jetzt das Generalrezept dafür zu haben, dass wir da wieder zurückkehren auf dieses, hier reden Menschen mit Menschen und wie können wir da sozusagen wieder in einen guten Flow kommen, ja, miteinander. Und das ist nicht einfach heutzutage.
Gut, und da wir mit gutem Beispiel vorangehen, machen wir das und deswegen sprechen wir im Podcast genau über solche Dinge. Ich glaube, das ist jetzt ein eigenes Thema. Wenn wir da jetzt den Fass aufmachen, da müssen wir vielleicht nochmal ein anderes Format finden. Aber ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute zum Thema Cashflow bei mir warst und da so offen berichtet hast, wie du dazu gekommen bist, was ihr macht. Und ja, die letzten Worte gehören immer dir. Wie erreicht man dich und wie kann man Tightly nutzen, wenn man jetzt gesagt hat, okay, das gucke ich mir zumindest mal an.
Ja, erstmal, Daniel, vielen Dank, dass ich heute dabei sein durfte und wir ein gemütliches Pläuschen halten durften. Wie erreicht man uns? Ganz einfach über unsere Webseite tightly.com. Dort kann man sich ein Trial buchen, 7 Tage lang volles Programm ausprobieren. Wir nehmen jeden, der kommt, an die Hand und führen ihn in die Software ein. Es gibt Onboarding-Termine, probiert es aus. Wir haben auch übrigens gerade eine sehr attraktive Black Friday-Kampagne laufen, wo wir den Professional-Tarif zu 80% Discount dann wirklich anbieten für einen Jahrestarif. Also, glaube ich, sehr ökonomisch, sehr attraktiv. Wie man mich persönlich erreicht, gerne direkt über E-Mail, niklas.storz@tidy.com. Ich beantworte meine E-Mails, die reinkommen, immer relativ schnell. Ich freue mich über jeden, der Lust hat, mit mir in Interaktion zu kommen, entweder über E-Mail oder über das LinkedIn-Profil. Ich mag das, ich spreche gerne mit Kunden, weil ich möchte gerne weiter zuhören. Das ist mein Berater-DNA. Ich habe einfach gelernt, sozusagen Kunden zuzuhören und dann zu versuchen, das Ganze in unsere Software einzubauen. Insofern kommt gerne auf Tightly zu oder auf mich persönlich. Ich freue mich über jeden, der Spaß hat, in Interaktion zu gehen, Interesse hat. Ja. Und dir danke ich ganz herzlich, Daniel, für die spannende Diskussion heute.
Ja, sehr gerne. Und ich hinterlege wieder alles in den Shownotes. Ich brauche keinen Disclaimer machen, weil ich kriege keine Affiliate-Links oder sonst irgendwas, sondern bin da komplett frei.
Auch in der Auswahl des Dudes.
So, von daher könnt ihr da gerne reingehen und dann auch auf Niklas zugehen. Und ja, vielen Dank und bis demnächst. Tschüss.
Danke dir. Ciao.